Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zur 44. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und heute habe ich die Bettina im Interview. Und Bettina hat als Berlinerin, als Flachländerin die Berge liebt oder die Leidenschaft für die Berge hat, sich quasi ihren eigenen Schmuck designt und vertreibt den jetzt auch auf einem Online-Shop. Und wie das Ganze entstanden ist und was sie bis dahin erlebt hat, darüber sprechen wir. Und jetzt noch wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du bessere Bergbilder machen möchtest oder wissen möchtest, wie Bergfotografen ihre Bilder fotografieren, dann schau doch mal unter vitaminberge.de/das-bergbild. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Heute zu Gast bei mir ist die Bettina und Bettina, die hat quasi ihre Leidenschaft zu den Bergen, nicht zum Beruf, aber fast zum Beruf gemacht und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie das kam und was das genau ist und deswegen herzlich willkommen Bettina.
Dankeschön, hallo.
Erzähl doch mal den Leuten und das werden wahrscheinlich die meisten sein, wer du bist und was du so machst und wo du herkommst.
Ja, ich bin Bettina und ein großer Bergfan, wohnhaft in Berlin. Was bin ich noch? Ich bin Marketingmanagerin, Gründerin oder Mitgründerin von Fjella, gleichzeitig noch Wanderführerin und einfach ein großer Outdoor-Liebhaber.
Das ist ja schon mal eine ganze Menge, aber jetzt die erste Frage stellt sich natürlich, Berlin ist jetzt nicht für die hohen Berge bekannt. Wie ist denn die Bergleidenschaft entstanden?
Eigentlich noch gar nicht so lange. Ich hatte 2011 meinen ersten Wanderurlaub gebucht, aus einer Laune raus oder Empfehlung raus von einem Kollegen damals. War auf Madeira zum Wandern und das hat mich wirklich begeistert, sodass ich dann im nächsten Jahr gleich wieder wandern unterwegs war, diesmal in Peru, richtig in den Bergen, auf dem Inka-Trail zusammen mit meiner Schwester und von da hat sich das dann eigentlich so weiterentwickelt. Also das Wandern stand immer mehr im Mittelpunkt, Sächsische Schweiz, Harz mit Freunden oder eben auch weiter weg bis nach Nepal. Mit dem Highlight, dem Kilimanjaro und dem Mount Meru, den ich zusammen vor ein paar Jahren, drei Jahren, vier Jahren oder so bestiegen habe. Und ich glaube, der Kili, wie ich ihn immer liebevoll nenne, war so ein bisschen der Auslöser dann für wirklich meine Bergleidenschaft, wo ich mich hochgekämpft habe und vor allen Dingen auf dem Mount Meru, der ist nämlich der Akklimatisationsberg, aber tatsächlich technisch ein bisschen anspruchsvoller als der Kili, auch wenn er nicht ganz so hoch ist. Und damals hatte ich noch sehr viel weniger Erfahrung und habe mich da nachts im Dunkeln echt ein bisschen überwinden müssen, über manche Stellen rüber zu klettern. Und als ich da wirklich oben stand, war ich so wahnsinnig stolz auf mich und dann den Sonnenaufgang von so weit oben zu sehen, wie der Schatten von dem Berg langsam wächst und wie man den Kilimanjaro sieht. Und da war ich einfach nur überwältigt davon, was einem die Berge bieten können. Und dieser Stolz, diese Herausforderung aber auch und dann die Freiheit, die man oben auf dem Berg erfährt, diese Kombination war für mich einfach so perfekt. Und der Kilimanjaro selbst war gar nicht so leicht für mich. Also da hatte ich nicht so ein Gipfelglück, da ging es mir eher schlecht wegen der Höhe. Aber seitdem ich da wiedergekommen bin, hieß es für mich einfach, okay, was kann ich noch machen, auf welche Berge kann ich noch steigen, welche Weitwanderungen kann ich machen und es war quasi um mich geschehen.
Da hast du mich jetzt quasi mit Madeira schon quasi glücklich gemacht, weil das ist so meine Lieblingsinsel, mein Mallorca, kann man fast sagen.
Ja.
Aber warum jetzt nicht, wie viele andere, dass du quasi den Weg aus Berlin Richtung Ostsee zum Beispiel gegangen bist, sondern eher Richtung Süden, also Richtung Berge?
Es reizt mich einfach mehr. Also Meer ist Meer ist nett. Ich mag Meer auch. Es gibt ja auch viele Leute, die eher Meer mit Freiheit zum Beispiel verbinden als die Berge. Aber ich finde es eher in diesen Bergen, wenn man sich was erkämpft, also wenn man wirklich sich auch anstrengen muss, um überhaupt auf diesen Gipfel darauf zu kommen, ist das, was mir einfach viel mehr Spaß macht, als am Meer unterwegs zu sein und dort vielleicht zu wandern. Aber die Kombination ist auch nicht schlecht. Und ich habe auch, also mein Freund oder Verlobter ist auch eher der Surfer, also er macht eher Wellenreiten als Wandern, beziehungsweise bevor wir uns kennengelernt haben, seitdem war er auch tatsächlich sogar in Nepal mit und so einige andere Wanderungen, ist nun nicht so ganz seine Leidenschaft geworden, aber ich habe mich da natürlich auch ein bisschen ausprobiert im Wellenreiten und das Meer ist zwar noch nicht mein Element, aber inzwischen verbinden wir es auch ganz gerne. Also unser letzter Urlaub war auf Teneriffa und da ist es ja auch ein bisschen ähnlich vielleicht wie auf Madeira. Man hat einfach direkt vom Meer kann man hoch in die Berge gehen und während er dann unten surft, kann ich mal meine kleine Wandertour starten und das war halt auch eine tolle Kombination von zwei sehr schönen Dingen auf dieser Welt.
Auch da kann ich wieder Madeira empfehlen, weil dort gibt es richtig hohe Wellen und richtig gute Surfspots.
Ah, dann vielleicht für unseren nächsten Urlaub, schauen wir mal. Auf die Liste.
Du hast in deiner Beschreibung hier, die ich gerade vor mir habe, stehen, nach 9 Jahren im Marketing für eine IT-Beratung habe ich in einem Jahr Auszeit 2-mal die Alpen zu Fuß überquert. Bin 3000 Kilometer auf dem Tearao-Weitwanderweg in Neuseeland gewandert und habe Patagoniens wilde Berge entdeckt. Also du warst quasi ein Jahr lang nur in den Bergen unterwegs, überall auf der Welt.
Kann man so sagen, ja. Also Neuseeland beinhaltet da auch Strände, aber es waren hauptsächlich Berge. Also ich hatte meinen Job gekündigt, nachdem ich da eben 9 Jahre gearbeitet habe und beschlossen, dass es auf der Welt noch ein bisschen mehr gibt als nur einen Schreibtischjob und hatte zum Glück die finanziellen Möglichkeiten, das zu machen. Und das war einfach das, ja, ich glaube, das tollste Jahr meines Lebens, auch gleichzeitig vielleicht das Langsamste, auch wenn im Nachhinein betrachtet natürlich dieses Jahr schnell vergangen ist. Es ist schon spannend, wie sehr sich die Zeit entschleunigt in so einem Jahr, wie man sich selbst entschleunigt und entspannter wird und einfach alles wahnsinnig intensiv wahrnimmt. Und dadurch, dass man nicht immer 5 Tage die Woche auf die Arbeit geht und immer ein bisschen grob dasselbe macht, entschleunigt sich alles. Und ja, da bin ich im Salzburg gestartet und bin erstmal von Salzburg bis nach Triest gewandert in 4 Wochen und habe da auch also über steinerne Meer, Triglav Nationalpark, grandios mit der Socha, also der Weg hat wirklich sehr viele Highlights bis nach Triest und war da vor allen Dingen auch noch zum Teil wirklich einsam unterwegs, weil ich Mitte Juni gestartet bin, waren noch kaum Leute unterwegs. Ich war manchmal die Einzige in der Hütte auf dem Lager. Das war schon wirklich Luxus in der Hinsicht, aber auch manchmal ein bisschen einsam, wenn man dann doch alleine unterwegs ist und dann hat man niemanden abends auf der Hütte. Wobei, na, so einen oder anderen Abend wurde ich dann auch in die Hütte beim Hüttenwirt eingeladen, in der Küche zu sitzen und ein Schnäpschen zu trinken. Das war auch sehr nett. Das erlebt man bestimmt auch nicht immer. Und ja, in Triest angekommen, wollte ich aber auch wieder zurückwandern und da hat sich dann meine Schwester angeschlossen und wir sind auf dem berühmten Traumpfad von Venedig nach München gelaufen, andersrum als die meisten. Und da hat sich das natürlich von dem sehr einsam zu doch recht übervölkert geändert. Natürlich auch Hochsaison, Mitte Juli bis Mitte August sind wahrscheinlich auch noch die meisten dort unterwegs. Aber auch wirklich grandios. Also die Dolomiten sind schon meine liebste Bergregion und da ist man ja teilweise dann, ich würde sagen, 2 Wochen von dem Weg sind sicherlich in den Dolomiten und wo man dann auch wirklich tagelang nur dort unterwegs ist und von Hütte zu Hütte und dann Pitzbue vorbei, Langhofel, einfach wirklich traumhafte Gegenden. Das ist schon gigantisch. Wobei ich dann zum Ende, irgendwann reicht es dann auch mit dem Hüttenleben. Also da hat man dann schon keine Lust mehr, nochmal im Lager und die ganzen Geräusche und so ein bisschen so. Seinen eigenen Bereich haben, war dann zum Schluss doch der Wunsch ziemlich groß geworden. Und von da aus bin ich dann eben nach Neuseeland. Und ich hatte dann so ein bisschen erst Bedenken, wie das dann ist, wenn ich nach 2 Monaten in den Alpen keine Lust mehr habe, auf der Hütte zu schlafen. Aber da hat sich tatsächlich geändert, dadurch, dass ich dort mein eigenes Zelt dabei hatte. Und auch wenn das Zelt natürlich vergleichsweise winzig war, wirklich nur ein ganz kleiner Raum, ich habe auch noch so ultraleichtes, kleines Zelt gehabt, aber es war dann auf einmal mein Raum und meine Sachen und nicht noch Sachen, die ich mit anderen Leuten teile und manchmal komplett einsam gezeltet in Ruhe. Und dadurch habe ich das hat mich nie gestört, interessanterweise. Und zum Glück natürlich, sonst wäre das auch niemals so schön geworden.
Was war so der Unterschied jetzt zum Beispiel Dolomiten oder Neuseeland? Also wie hast du den wahrgenommen? Sind ja doch völlig unterschiedliche Gegenden.
Das ist komplett anders. Das kann man eigentlich gar nicht. Also ich würde sagen, meine Alpenüberquerung und was ich in Neuseeland gelaufen bin, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ich könnte es vielleicht eher mit dem, was ich in Patagonien gesehen habe, vergleichen. Neuseeland war einfach, also es ist ja wirklich ein wirklicher Fernwanderweg. 4 Monate habe ich gebraucht, 3000 Kilometer, und da sind natürlich auch einige Straßenabschnitte dabei. Da ist nicht jeder Tag ein Highlight, wie vielleicht. Gut, Venedig, München, also ich muss sagen, gut, die ersten 2 Tage nach Venedig waren es auch nicht unbedingt nur ein Highlight. Aber in Neuseeland war es in gewisser Hinsicht vielleicht auch abwechslungsreicher. Es hat angefangen ganz oben im Norden am Cape Ranger. Dann ist man erstmal 3 Tage lang auf dem 90 Mile Beach gelaufen, wirklich auf dem Strand. Der Sand ist ja richtig hart, daher läuft es sich auch ganz gut. Die fahren ja auch mit den Autos teilweise darauf. Da wirklich mit Ebbe und Flut zu leben, das war ein wahnsinnig toller Einstieg für mich. Einer, der mir auch total leicht gefallen ist. Und dann ging es da in die ersten beiden Urwälder, sage ich mal, Regenwälder, die dann für mich die erste wirkliche Herausforderung waren. Also da ist dann auf einmal Matsch. Also ich habe noch nie so viel Matsch in meinem Leben gesehen wie überhaupt in Neuseeland, wo man wirklich bis zu den Knien in diesem Matsch stehen kann. Und auch wenn man am Anfang einen Hunter hat, man versucht, das ein bisschen zu umgehen, und dann ist man einmal reingefallen, denkt sich, na gut, hätte man sich auch sparen können, die Energie bis dahin aufzuwenden, um diese Matschpfützen rumzulaufen. Aber das hat mich tatsächlich sehr gefordert. Wenn man merkt, dass man für einen Kilometer halt dann doch eine Stunde rauchen kann. Ich habe vorher Videos gesehen, wie jemand sagt, aus diesem Wald rausgekommen ist, auf dem Tiaroa, und sagt, boah, ich habe jetzt hier irgendwie 3 Stunden für 3 Kilometer gebraucht. Da habe ich gedacht, ach, was für ein Quatsch, das ist so lange, kann man doch gar nicht brauchen. Und dann habe ich das in live erlebt, wie das tatsächlich da sein kann, wie man sich da durchkämpfen muss. Und da hatte ich dann auch die schlimmste Nacht auf meinem Trail, würde ich sagen, aber eine, die mich für alles andere gewappnet hat. Wir sind relativ spät, zum Glück war ich mit anderen Leuten unterwegs gewesen, da vom Weg abgekommen. Und das kann man sich hier in dem Wald gar nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn man wirklich im dichten Busch steht und kaum noch vorankommt. Also sowas gibt es ja in den Wäldern eigentlich gar nicht. Man kann ja immer noch irgendwie gehen. Und das war schon krass. Und dann ist es dunkel geworden und dann bist du da und merkst, okay, du hast keine Ahnung mehr, wie du hier irgendwie rauskommst, wie du irgendwo bist. Du musst jetzt hier irgendwie zelten. Und da habe ich dann abends tatsächlich da gesessen und erstmal geheult, weil ich gedacht habe, Gott, ich bin jetzt hier vollkommen verdreckt und habe kaum Platz und irgendwie muss ich jetzt hier schlafen. Aber ich habe ja alles dabei gehabt. Mein Zelt war da, ich hatte Essen, ich hatte Wasser. Ich konnte mich nach Nacht ausruhen, und tatsächlich am nächsten Morgen, die Sonne war da, wir waren ausgeruht. Wir sind innerhalb von 1/4 Stunde aus diesem Wald rausgekommen. Und da, das war für mich eine wirkliche, letztendlich war ja mein Leben nie in Gefahr. Aber in dem Moment war es sehr dramatisch für mich selbst, aber ich bin daraus hervorgegangen und habe mir gedacht, eigentlich, es kann mir wirklich nichts passieren. Und wenn ich nochmal in so eine Situation komme, weiß ich jetzt einfach, Zelt aufbauen, schlafen, ausruhen, und beim Morgenlicht sieht alles anders aus. Und danach war es auch, ich hatte eigentlich in keiner Situation mehr Angst gehabt und es war auch kein Problem mehr, wenn ich mich irgendwie verlaufen habe oder, also es klingt vielleicht total banal für andere Leute, aber für mich war das wirklich der Einstieg, wo ich gemerkt habe, okay, wenn man so unterwegs ist wie ich, das ist einfach das Grandiose daran. Es kann passieren, was man will. Man hat eigentlich ja sein ganzes Leben, was man braucht, auf dem Rücken dabei. Man hat sein Zelt, man hat meistens ja auch ein paar Tage Essen, Wasserfilter dabei. An Wasser kommt man ja eigentlich auch fast überall in Neuseeland relativ leicht. Und so kann man auch mal, ja, ich glaube, die längste Etappe waren 10 Tage tatsächlich. Nee, 8 habe ich letztendlich gebraucht, glaube ich, ohne einen Resupply-Punkt, also Essen schleppen, die man da autark unterwegs sein kann. Und das habe ich einfach geliebt, dass man mitten in der Natur sein Zelt aufstellt, den Sonnenuntergang anschaut und nachts die Sterne sieht und morgens wieder im Morgengrauen aufwacht und einfach wirklich die Natur so intensiv wahrnimmt, wie man sie ja gerade in der Stadt überhaupt nicht mehr erlebt. Und das ist ja, wie grandios schön es einfach auch ist, jeden Morgen damit aufzuwachen und in der Natur zu sein. Es war natürlich nicht immer jeden Tag so schön. Und es gab auch, ja, wenn es dann halt tagelang regnet und alles nass ist, ist es auch anstrengend. Wobei ich auch letztendlich festgestellt habe, es gibt einfach so viel Herzlichkeit auf der Welt, besonders in Neuseeland. Die Leute sind einfach wahnsinnig lieb und ich wurde aufgenommen bei wildfremden Leuten in Häusern, durfte dort in einem Zimmer warm Bett übernachten, meine Sachen waschen, wurde bewirtet. Also das fand ich wirklich grandios. Und ja, glaube ich, ist auch nicht in allen Ländern auf dieser Welt so. Oder dann einfach der Bauer, der mir so ein Zimmer zur Seite stellt. Oder wenn es auch nur der Schafstall ist. Aber wenn du halt in der Nacht wirklich Unwetter hast, mit Sturm und Regen, dann freust du dich auch, wenn du deine Isomatte diesmal im Schafstall aufstellst, neben den Schafen, als wenn du draußen neben peitschendem Sturm ausgesetzt bist. Das, vor allen Dingen, wenn es schon mal die zweite, dritte Nacht in Folge war, das ist schon wirklich grandios. Und interessanterweise, also diesen Trail laufen, naja, ein paar hundert Leute im Jahr, sage ich mal, also inzwischen werden es immer mehr jedes Jahr, als ich hingewandert bin und die meisten starten ähnlich wie ich. Und dann nach einer Weile kennt sich das so ein, dass man die Leute auch immer dann wieder trifft. Man läuft manchmal ein bisschen zusammen oder campt dann zusammen. Ich hatte so eine Gruppe von 4 Kanadiern, mit denen ich sehr oft gezeltet habe. Die sind allerdings schneller gelaufen, als ich da irgendwie nach mir gestartet und vor mir angekommen meistens. Aber wir haben sehr oft zusammen gezeltet. Und dieser Zusammenhalt ist auch einfach toll. Und das Witzige ist, dass man mitten am Ende der Welt ist und man läuft in eine Stadt rein und man begegnet total viele Leute, die man kennt, weil alle da sind und einkaufen für die nächste Etappe. Und das fand ich auch eine interessante Erfahrung, dass die Welt dann auch so klein sein kann und man dort immer wieder auf Leute trifft und dieser Zusammenhalt und diese Gemeinschaft einfach auf dem Trail war unglaublich toll.
Jetzt irgendwann, ich meine, einkaufen, das ist ein gutes Stichwort, weil dafür braucht man Geld und irgendwann ist das Geld ja wahrscheinlich auch mal alle gewesen und du hast überlegt, was machst du jetzt?
Ja, irgendwann war ich des Reisens müde und habe mein Ticket zurück nach Berlin gebucht. Und da war mein Plan natürlich erstmal in die Berge zu ziehen. Von Berlin aus quasi mir einen Job irgendwo in, auf Bayern oder Österreich oder eigentlich mein geheimer Traum war eigentlich Südtirol, direkt in den Dolomiten. Deutsch und Italienisches verbinden fand ich sehr toll, auch wenn ich kein Italienisch spreche, aber das ist ja da kein Problem. Ja, dann habe ich da ein bisschen gesucht und auch allgemein wieder einen Job gesucht, aber wie das Leben dann so spielt. 3 Tage nachdem ich wiedergekommen bin, habe ich jetzt meinen jetzigen Freund und Verlobten kennengelernt. hatte gleichzeitig dann mit dem Gedanken gespielt, zusammen mit meiner Schwester mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen. Und da haben wir überlegt, was können wir denn machen? Und und meine Schwester wollte mir schon immer irgendwas mal mit Bergschmuck schenken und hatte aber nichts gefunden. Und ich habe immer gesagt, ja gut, also wenn wir irgendwas zusammen machen, sollte es schon mit Bergen zu tun haben. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn es keinen Bergschmuck gibt, also keinen schönen, es gibt so mega kitschigen Edelweiß oder sowas, hat man damals schon online gefunden, aber nichts, was so ein bisschen moderner, minimalistischer Schmuck ist, der auch Leuten in unserem Alter vielleicht gefällt. Und ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir es selber. Wir hatten natürlich keine Ahnung von Schmuckdesign überhaupt, wie man einen Shop gründet. Und auch wenn ich vorher im Marketing gearbeitet habe, es war für den B2B-Bereich, für eine Dienstleistungsfirma, für eine IT-Beratung, ist es dann doch Welten entfernt von dem, was ich jetzt mit Keller mache. Aber wir fanden diese Idee wirklich was Schönes zu schaffen, eine Erinnerung zu schaffen an die Berge, was eben genau das ist, was es meine Schwester mir auch schenken wollte. Also das ist, man Gerade wenn man dann jetzt doch in Berlin wohnt, weil das Leben halt sich doch anders entwickelt hat, sich einfach im Alltag an die tollen Tage in den Bergen zu erinnern und sie quasi immer bei sich zu tragen. Das hat uns dann so begeistert, dass wir gesagt haben, wir probieren das mal aus und haben dann auch eine ganz tolle Schmuckdesignerin gefunden, die uns quasi ein bisschen betreut hat, die uns für uns ein paar Sachen designt hat. Die ist auch selber, die kommt aus Norwegen, selber Outdoor begeistert, das hat sofort gepasst. Und ja, dann ging das große Thema Unternehmensgründung los. Zu zweit ergänzen wir uns sehr gut. Also das, was ich nicht mag, macht meine Schwester sehr gerne und umgekehrt. Und da haben wir eigentlich nicht viel drüber sprechen müssen, wer was macht. Ja, und dann sind wir Dezember 2017 ist unser Shop live gegangen. Ja.
Wie kommt ihr? Also ihr macht ja sehr viel mit Holz, wenn ich mir das so angucke und sowas, wo immer Bergmotive drauf sind, also Klassiker, Drei-Zinnen, Matterhorn und so weiter. Wie kommt ihr auf die Ideen? Also wer denkt sich das aus?
Also wir haben eigentlich drei Kollektionen ja auch. Also der Holz ist unsere jüngste sogar. Wir haben angefangen eben mit diesen gegossenen Kollektionen. Also wir haben sehr viel geschaut, was so ein bisschen, was an sich für ein Trend ist, was wir selber schön finden, welche Art von Form, wie groß es sein sollte. Und dann hat sich am Anfang unsere Schmuckdesignerin mit den Vorgaben, die wir hatten, diese ersten Motive ausgedacht. Die haben wir dann auch erstmal in 3D drucken lassen, um es auszutesten, überhaupt den Markt. Inzwischen arbeiten wir mit einer Gießerei und einer Goldschmiede in Pforzheim zusammen. Das wird auch wirklich in Deutschland hergestellt und dann aus Silber gegossen und teilweise auch hochwertig vergoldet. Und das, ja, also da aber hatten wir relativ, wir haben bei dieser gegossenen Kollektion immer ganz recht, ja, gute Vorstellung davon, was wir haben wollen, welche markanten Berge vielleicht sich gut eignen würden, aber wir möchten auch was ein bisschen Allgemeineres, dass wenn man sich nicht unbedingt an ein Berg binden will, man eben auch diese allgemeinen Motive haben kann. Und ob das jetzt was Abstraktes ist oder doch was sehr Bildliches. Und dann kam eben noch dazu, dass wir selber auch uns mehr einbringen wollten. Da kam mir auf diese Idee mit der handgestempelten Kollektion, wo wir auch nur diese Plättchen einkaufen und eben die Stempel haben und die zu Hause stempeln und dass man das personalisieren kann, was eben auch ein schöner Geschenkgedanke eben ist, dass die Leute sich darauf Gedanken machen, okay, ich möchte das jetzt meiner Bergfreundin schenken, die ist halt am liebsten mit dem Mountainbike unterwegs und liebt Sonnenuntergänge in den Bergen oder die andere ist Skifahrerin und mag schneebedeckte Berge und dafür haben wir dann eben zum Beispiel Motive. Und das Jüngste ist, also dass man eben auch einbringt, was man in den Bergen gerne macht. Das war eben, dass man nicht nur Bergmotive hat, sondern dann war ein bisschen so die Überlegung, wir möchten auch, man möchte ja vielleicht auch ausdrücken, was man gerne da macht, ob man wandert oder Skifährt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist oder mit seinem Hund. Da haben wir auch eine Foto dann. Es gibt ja auch sehr viele Hundebegeisterte. Ja, und die Holzkollektion kam dann noch zum Schluss dazu, weil wir das ist halt auch so ein schönes, natürliches Material. Und da kann man eben auch ja, relativ leicht neue Varianten ausprobieren und das kommt auch ganz gut an.
Wer ist denn eure Zielgruppe? Also es ist ja doch, glaube ich, eher Richtung Frau, oder?
Ja, Frauen, die leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs sind, ist natürlich unsere Hauptzielgruppe. Mit den etwas günstigeren Kollektionen sprechen wir auch oft eher Jüngere an. Wobei ich auch, viele sind aber auch so ein bisschen zeitlos von unseren Designs, würde ich sagen. Allerdings tragen es auch ab und an Männer. Und wir haben auch etwas in Entwicklung, was mehr ein bisschen ein robusteres Männerarmband sein wird, damit man auch ein bisschen mehr die Männer anspricht, die jetzt vielleicht nicht so filigrane Schmuckstücke mögen. Aber natürlich kaufen auch viele Männer bei uns ein als Geschenk für ihre liebste Bergfreundin oder so. Es ist eine der schönsten Geschichten, fand ich, dass ein Mann tatsächlich zweimal das gleiche Armband bestellt hat und statt einem Verlobungsring quasi seiner Freundin diese Kette zum Antrag geschenkt hat. Das fand ich wirklich sehr berührend, das fand ich toll.
Auch nicht schlecht. Also wenn ich was wünschen darf, dann ein Lederarmband mit irgendwas mit den Bergen. Das würde ich auch kaufen. Ein etwas dickeres. Okay. Weil mit so ganz dünnen und sowas.
Ja, das also wir hatten eher Richtung Kletterseil haben wir aktuell in Überlegung. Ja. Aber Leder könnte man da bestimmt auch Mitmachen, ja.
Mal gucken. Vielleicht finde ich mal was, dann schicke ich dir das mal so als Idee, als Anregung.
Ja, gerne. Wir machen auch, wir haben jetzt zum Beispiel auch, weil du gefragt hast, wie wir auf die Motive kommen. Wir haben jetzt einen Aufruf gestartet vor ein paar Wochen, dass wir Lieblingsberge übermittelt haben wollten, die Leute gerne als Schmuckstück tragen wollen. Und wir dachten, klar, es gibt so eine Klassiker, ob Drezzin oder Matterhorn, aber was sind denn unsere aktuellen Kunden oder unsere Follower? Was möchten die als Berg haben? Und dann mussten wir vieles aussortieren, weil alle Sachen, die nur einmal genannt worden sind, dann ließen sich natürlich nicht realisieren. Aber jetzt haben wir vier Berge in der Endabstimmung: der Watzmann, die Seceda, die Alpspitze und der Großglockner. Und bis morgen läuft die Abstimmung noch. Also, wenn es noch jemand möchte, Entschuldigung, aber ein bisschen Aufzeichnung wahrscheinlich. Also,
Vielleicht kriegt man es noch hin.
bis zum 31. wird die Abstimmung, danach wird einer dieser Berge dann von uns als Schmuckstück umgesetzt. Also, das wollen wir eben auch, dass wir eben die Leute so ein bisschen einbeziehen und auch etwas für sie schaffen, was für sie eine Erinnerung schafft an die Berge, die sie wirklich lieben.
So, und da wir jetzt zwar viel darüber geredet haben, aber die Webseite haben wir noch gar nicht genannt. Das ist fjella.world. Verlinke ich natürlich da noch. Aber damit das hier auch noch genannt wurde.
Ja, unter Fjeller findet man uns auch einfach. Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr auch was für Bergjungs machen wollt. Wohin soll es insgesamt gehen mit dem Shop, beziehungsweise mit den, wie nennt man das, Artikel, mit den Accessoires, mit den Schmuckstücken?
Glücklich machen für Bergliebhaber, sagen wir. Ja, wir wollen halt gerne wachsen. Also momentan können wir davon auch noch nicht leben. Aber wir merken, das kommt an, es begeistert die Leute auch und wir lieben das, was wir tun. Und vor allen Dingen unsere Kollektion ein bisschen erweitern, ausbauen, weil auch wenn man die Berge mag, hat man ja doch unterschiedlichen Stil und deswegen wollen wir eben auch die unterschiedlichen Stile ansprechen und ja, und eben auch die Leute manchmal mehr vor Ort erreichen, ist auch nicht so leicht. Wir haben in Berlin mal einen Weihnachtsmarkt ausgetestet, aber Berlin ist halt nicht wirklich in den Bergen, und da ist nicht ganz die richtige Zielgruppe. Aber im November sind wir zum Beispiel auch auf der Alpinmesse in Innsbruck und da bin ich sehr gespannt drauf, weil wir da sicherlich einfach wirklich einen direkten Kontakt haben zu genau der relevanten Zielgruppe von Menschen, die gerne in den Bergen unterwegs sind. Ja. Mal schauen, was das Jahr so bringt. Also, wir möchten eben gerne mehr Leute mit unseren Glücklichmachern erreichen. Mehr. Wir arbeiten jetzt auch oder schauen, ob wir mit zwei mehr Designer vielleicht zusammenarbeiten und haben eben selbst noch dieses Kletterseilarmband. Also dauert alles wahrscheinlich noch ein paar Wochen, aber ist viel, viel in Arbeit.
Jetzt hast du ja auch gesagt, davon leben könnt ihr noch nicht. Du bist ja auch noch als Wanderführerin unterwegs für einen Reiseveranstalter. Wo treibt es dich dahin?
Genau, also an sich europaweit kann ich eingesetzt werden oder mich bewerben für Reisen. So läuft es mich tatsächlich ab, dass ich mich bewerben kann und dann schauen, ob ich die Reise kriege. Aber schon auch sehr, sehr tolle Touren. Also sowas wie auf dem GR20 in Korsika. Eine wirklich grandiosen Tour, aber auch anspruchsvoll und für manche dann ja mit Zeltübernachtung, was ja der eine oder andere auch nicht mehr unbedingt gewöhnt ist, aber. Einen wirklich, also diesen Trail kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, sehr abwechslungsreich, grandiose Berglandschaft. In Schottland, Kontrastprogramm West Highland auf Schottland, da zieht es mich, bin ich jetzt auch wieder in 2 Wochen hin. Da werde ich dann zum dritten Mal auf dem West Highland unterwegs sein mit einer Gruppe in 10 Tagen. Ist eine ganz andere Landschaft. Letztes Mal hatten wir sehr viel Regen. Ich hoffe, es wird diesmal ein bisschen besser, aber es ist auch mit Regen und Nebel natürlich sehr mystisch schön dort. Im Winter war ich im Schneeschuhwandern im Bayerischen Wald. Im Winter auf den Lusen ist auch was Tolles zum Beispiel. Wenn man die nicht gespurten Wege geht, die eigentlich nur Sommerwanderwege sind, kann man da auch wirklich toll einsam unterwegs sein. Im Sommer ist das nämlich da auch schon recht überlaufen. Also das ist auch ein super Tipp für den Winter. mit Schnee schon im Bayerischen Wald, grandios und eben auch keine Lawinengefahr oder sowas, weil es ja jetzt nicht so steiles Gelände ist in den meisten Regionen. Ja, Silvester war ich an der Côte d'Azur. Also ich habe viele Jahre in Frankreich gewohnt, spreche eben auch Französisch fließend, daher zum Beispiel auch Korsika ist so ein bisschen Heimspiel für mich, auch wenn Korsisch natürlich immer anders ist, aber Französisch sprechen sehr alle. Ja, und dann bin ich im Juli nochmal zwischen Oberstdorf und Meran unterwegs. Nicht auf dem Klassiker E5, aber auf einer entspannteren, und was heißt entspannter, auf einer Variante, die nicht so überlaufen ist, sagen wir es lieber so, ja.
Darf ich fragen, welche das ist?
Die existiert so nicht als Weitwanderweg, die ist quasi vom Reiseveranstalter konzipiert
Ah,
worden.
okay.
Genau, man wird doch immer wieder mal den Bus zwischendurch, aber an sich, ja, es ist eine selbst konzipierte Route, die sich sehr spannend anhört. Ich laufe sie ab von Juli dann auch zum ersten Mal ab und freue mich aber schon drauf von der Beschreibung, er klingt die wirklich toll.
So. Bevor wir dann zum Schluss kommen, kriegst du natürlich auch noch mal ein paar Fragen, die alle meine Gäste gestellt bekommen. Kurze Frage, kurze Antwort. Ich bin gespannt. Berge oder Meer, dein Favorit und warum?
Ja, ich glaube, nachdem er mir bis hierhin zugehört hat, natürlich die Berge, wegen der sportlichen Herausforderungen, dem Freiheitsgefühl, und Berge machen einfach wahnsinnig glücklich und das Meer inzwischen natürlich auch ein bisschen.
Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, also am Berg, Berghütte natürlich, wenn du 3 Monate alleine dort wärst?
Wandernd, wahrscheinlich, so viel wie möglich, lesend auch. Also ich lese unheimlich gerne, komme im Alltag aber gar nicht dazu, und das finde ich das Tolle an Wanderungen. Da habe ich eigentlich immer meinen E-Book-Reader dabei und möglichst viele Bücher drauf, und dann kann man abends richtig schön abschalten und viele Bücher lesen. Und vielleicht würde ich, je nachdem, wie einsam die Hütte ist, ich würde Kuchen backen und die an vorbeikommende Wanderer verkaufen, würde ich sagen. Ich backe nämlich auch recht gerne. Und ja, dann hat man auch vielleicht ein bisschen Kontakt noch, auch wenn man ganz einsam ist. Aber 3 Monate nur einsam auf der Hütte stelle ich mir dann schon. Da würde ich lieber von Hütte zu Hütte wandern, glaube ich, und mehr sehen. Dafür bin ich vielleicht eher der Typ.
Okay. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Beides. Beides, natürlich, wenn es geht. Ja, doch, gerade in den Bergen, wenn man unterwegs ist. Also auf den Hüttentouren konnte man eigentlich sehr auf beides mitnehmen, wenn man rechtzeitig aufgestanden ist. Es kommt darauf an, also um den Mitte Juni rum wird es schwierig. Und im Lager kann man auch nicht unbedingt so früh aufstehen, aber gerade wenn man im Zelt unterwegs ist, ist das perfekt.
Okay. Ohne welchen Ausrüstungsgegenstand gehst du nie in die Berge? Also was darf nicht fehlen?
Ja, ganz langweilig wahrscheinlich mein Smartphone, da ich doch eigentlich damit immer navigiere. Man kann anrufen, ja, Rufe zu Null absitzen oder sowas. Wobei, wenn ich wirklich ganz alleine im Gelände unterwegs bin, wo auch sich sonst niemand unbedingt rumtreibt, habe ich aber auch einen Personal Locator Beacon dabei. Das ist mir dann einfach, also gerade wenn man weiß, man hat vielleicht keinen Empfang mehr, das ist so
Ja.
eine Lebensversicherung.
Okay. Was sind so deine Top 3 Blogs, Ressourcen, Magazine, Bücher für mehr Berge? Also was liest du gerne? Wo liest du gerne?
Sehr, puh, es gibt so viele Lücken, aber also der meistgewanderte vielleicht, den ich wirklich sehr beeindruckend finde, ist ein Blog, der heißt The Hiking Life, ist auf Englisch, und der Cam Honan, der hat schon alle Weitwanderwege der Welt wahrscheinlich abgelaufen, ist auch schon, ja, mindestens seit den 90ern da unterwegs. Und also er hat einfach unglaublich viel auf der gesamten Welt erwandert, und fast jede Tour, die ich mir so vorstellen kann, finde ich eigentlich auch auf seinem Blog. Das ist grandios. Wer noch? Ja, Fräulein draußen inspiriert mich auch immer wieder. Die Katrin, war bestimmt auch schon mal bei euch, bei dir. Oder auf Instagram. Also ich betreue ja selbst für Fjella Instagram, unseren Instagram-Account. Und ich finde es immer wieder spannend, wie viele Leute rüsten und wie viele Anregungen man auch da erhalten kann. Naja, und letztendlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist dann, aber also wenn es dann konkret darum geht, vor Ort wandern zu gehen, dann greife ich eigentlich immer zum Roter Wanderführer und für meine Tourenplanung und für alle Infos und Tipps und suche mir dann da meine Touren raus.
Der Klassiker.
Genau.
Nie ohne meinen Roter quasi.
Ja, kann man so sagen. Ich weiß auch nicht, ob man darauf konditioniert wird, aber inzwischen, ja, habe ich da immer zu.
Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also du bist in Berlin, hast Bergweh. Was machst du dagegen? Jetzt hoffe ich oder bin gespannt, ob die richtige Antwort kommt.
Natürlich unsere Glücklichmacher. Muss ich jetzt mal sagen. Also wir haben ja den Schmuck auch so ein bisschen in die Richtung konzipiert, aber ansonsten ist es was kann man sonst machen? Mein Plan hilft bei mir immer, dass ich schon mal überlege, was kann ich als nächstes machen oder dass man vielleicht eine große Reise geplant hat, aber auch mal dazwischen drin so ein kleines Wochenende von Berlin aus. Gut, es gibt auch, man kann auch mal schnell in die Sächsische Schweiz fahren, soweit ist es nicht mit dem Zug. Träumen, Fotos anschauen, drüber schreiben, mache ich ja auch auf Fjella. Ich schreibe ja auch einen Blog gerne über meine Erfahrungen und aber es ist trotzdem manchmal schwierig. Manchmal würde man dann doch sehr gerne einfach in den Bergen
gehen. Und die letzte Frage, wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören?
Vielleicht so jemand wie die Anna Westvater. Kletterin ist ja auch für das Olympia-Fokus-Team oder Ines Papert oder ja, es gibt so viele tolle Frauen. Also gerne Frauen, die so vielleicht auch gar nicht mehr so bekannt sind. Ist natürlich immer schwierig, die zu finden, aber die halt tolle Sachen erreichen. Ja, ich finde nämlich, es sind ein bisschen zu wenig Frauen unterwegs. Es gibt auch in so Outdoor-Filmen, also wir hatten zum Frauentag auch so eine, für Fjella so eine Reihe gestartet, Outdoor-Frauenpower. Weil wir eben festgestellt haben, dass einfach, ja, es gibt so wenig Geschichten, Bücher, Filme über Frauen, die alleine unterwegs sind, die in den Bergen unterwegs sind, die wie auch immer unterwegs sind. Über Männer gibt es so wahnsinnig viele, aber ich fand, Frauen werden ein bisschen vernachlässigt und viele Frauen trauen sich dann vielleicht auch nicht zu, alleine was zu machen und da gibt es auch schon ein paar Initiativen und wir hatten den Ansatz gehabt, dass wir das alles sammeln und gebündelt zur Verfügung stellen und versuchen, es ein bisschen sichtbarer zu machen. Von daher gerne mehr Frauen.
Das Spannende ist ja, ich glaube, es gibt schon viele, die unterwegs sind, aber die wenigsten spielen sich dann so in den Vordergrund, dass man sie wirklich wahrnimmt.
Genau, das stimmt auch.
Na gut, vielleicht kann ich das ja mit dem Podcast auch nach und nach etwas ändern.
Du hast aber auch schon viele Frauen.
Also genau,
das finde ich schon super. Das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen.
Nein, ich mag das ja auch, aber ich habe mich dann auch gefreut mit der Dörte jetzt letztens das Interview, dann mit der Erika oder halt mit der Katrin, mit der Corinna und so weiter. Also da gibt es ja doch eine ganze Menge, die da auch tolle Sachen erleben. Auch Geschichten erzählen können. Einfach auch nochmal ganz anders, als wie wir Männer das erzählen. Bei uns ist es ja manchmal doch eher so dieses größer, höher, weiter und so weiter. Bei Frauen, die haben da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Von daher finde ich das auf jeden Fall spannend.
Das stimmt, ja.
Gut. Bettina, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, natürlich für Fjella. Geht alle dort für eure Liebsten einkaufen, auf jeden Fall. Den Link tue ich noch in den Shownotes rein. Und natürlich auch viel Spaß mit deinen Gruppen, immer als der Teil oder wie man das nennt.
Tja, ich danke dir fürs Interview. Hat viel Spaß.
Und ich bin gespannt, wir kennen uns ja auch aus einer anderen Community, ob wir uns irgendwann mal treffen.
Ich hoffe sehr.
Also, vielen Dank und bis bald, Bettina.
Danke, ciao.
Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminbäre.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.